HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Wir als CSU stehen. Wir sind geschlossen. Wir sind entschlossen. Wir sind überzeugt davon, dass es eine wichtige Aufgabe ist, eine Asylwende in Deutschland einzuleiten.
Ich persönlich halte die illegale Migration für eine der großen Herausforderungen der Europäischen Union und glaube deshalb, dass wir nicht unilateral handeln sollten.
Generell gilt die Situation so, dass natürlich es gut wäre, wenn es europäische Lösungen gibt. Aber jetzt ist in 3 Jahren keine europäische Lösung erreicht worden.
Es geht um einen grundlegenden Dissens, nämlich dass wir diese nationale Lösung wollen. Und die CDU will, jedenfalls die Spitze, offensichtlich diese nationale Lösung nicht.
Eine Bundeskanzlerin und ein Bundesinnenminister müssen gesprächsfähig sein.
Ich 63 Punkte habe und 62 sind wir uns einig und die sind großartig. Dann hätte man die vergangene Woche am besten dazu genutzt, für diese 62 Punkte zu werben und bei dem einen Punkt zu gucken, wie wir zusammenkommen, als sich an einem einzigen Punkt zu zerstreiten, liebe Freunde.
Deutschland hatte ein ernsthaftes Problem und damit ist jetzt ausnahmsweise nicht das 0:1 gegen Mexiko von gestern Abend gemeint. Fußballfans machen sich langsam Sorgen, doch in Berlin hat das Endspiel schon begonnen. Das ist gerade tatsächlich so ein geflügeltes Wort da. Dabei ist diese Regierung doch noch keine 100 Tage im Amt. Die CSU treibt den Konflikt um die Asylpolitik auf die Spitze. Die Bundeskanzlerin kommt immer mehr in Bedrängnis. Seehofer gegen Merkel. Deshalb heute unsere Sendung. Wer muss gehen? Wer darf bleiben? Grenzkonflikt mit Horst. Wir versuchen heute, diesen ausgesprochen skurrilen Streit zu verstehen. Niemand hat die Absicht, eine Kanzlerin zu stürzen, flötet es heute noch aus München, um dann aber munter weiter an der Eskalationsschraube zu drehen. Heute Mittag gaben die Bundeskanzlerin und ihr Innenminister fast zeitgleich eine Pressekonferenz, aber eben nicht gemeinsam. Sie in Berlin, er in München und die Botschaften konnten den tiefen Riss kaum kaschieren. Dagmar Pepping fasst diesen turbulenten Tag zusammen.
Knapp 2 Wochen Aufschub, um doch noch eine europäische Lösung zu erreichen. Möglich gemacht durch einen einstimmigen Beschluss des CSU-Vorstandes. Horst Seehofer machte nach der Sitzung in München deutlich, dass seine Partei nicht von ihrer Absicht abrückt, Migranten verstärkt an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Als Sofortmaßnahme kündigte der Innenminister an, dass die Grenzpolizei jene Flüchtlinge abweisen wird, bei denen bereits ein Einreiseverbot vorliege. Sollte Bundeskanzlerin Merkel auf der europäischen Ebene eine wirkungsvolle Lösung hinbekommen, begrüße die CSU das, so Seehofer.
Aber wir bleiben bei unserer Position, dass für den Fall, dass dies nicht gelingt, die Zurückweisung unmittelbar an der Grenze möglich sein muss.
Für die CDU gäbe es in dieser Frage keinen Automatismus, unterstrich Angela Merkel bei ihrem Auftritt in Berlin. Nach dem EU-Gipfel werde sie sich am 1. Juli zunächst mit der Führung der CDU beraten und anschließend mit der CSU sprechen, kündigte die Kanzlerin an. Falls Innenminister Seehofer im Alleingang Zurückweisungen an der Grenze anordnen sollte, hätte die Regierungschefin der Großen Koalition die Möglichkeit, ihre Richtlinienkompetenz zu nutzen und Seehofer in die Schranken zu weisen. Merkel deutete bei ihrem Auftritt an, dass sie dazu bereit ist. Horst Seehofer wiederum wollte in München nicht darüber spekulieren, ob ihn die Kanzlerin im Falle eines Alleingangs aus dem Kabinett entlassen würde. Die Union sei im Streit noch längst nicht über den Berg, aber
niemand bei uns strebt an das Ende der Koalition oder auch das Scheitern der Regierung.
Andrea Nahles, die Partei- und Fraktionsvorsitzende der SPD, rief ihre beiden Koalitionspartner erneut auf, zur Sacharbeit zurückzukehren. Nahles forderte, dass sich der Koalitionsausschuss von Union und SPD noch vor dem EU-Gipfel treffen müsse. Kritische Töne kommen auch aus Reihen der Oppositionsparteien. Alexander Gauland, der Partei- und Fraktionschef der AfD, warf Horst Seehofer vor, er sei wie erwartet vor der Kanzlerin eingeknickt. Linken-Chefin Katja Kipping wiederum warf der CSU vor, sie wolle die Flüchtlingspolitik von Ungarns Regierungschef Orbán und Österreichs Kanzler Kurz kopieren. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer sprach von einem windelweichen Kompromiss. Grünen-Chef Robert Habeck sprach von politischer Verantwortungslosigkeit.
Was bezweckt die CSU mit diesem Zoff gerade jetzt, wo doch eigentlich viel weniger Migranten nach Deutschland kommen als noch vor ein paar Jahren? Nikolaus Neumeier kennt die CSU sehr gut. Er leitet die Abteilung Landespolitik im Bayerischen Rundfunk. Guten Abend noch mit Ihnen.
Guten Abend.
Wie nehmen Sie Horst Seehofer heute wahr? Ist er der Akteur oder war er eher so der Getriebene?
Vielleicht eine Mischung aus beiden. Ein getriebener Akteur, der aber schon ja die Fäden noch in der Hand hält. Also es war ja in den letzten Tagen spekuliert worden, ob Markus Söder und Alexander Dobrindt die großen Antreiber sind. Ja, ein bisschen, vielleicht vor allem Alexander Dobrindt mit Blick auf seine Ambitionen, Parteichef der CSU zu werden. Aber ich habe Seehofer heute schon als jemanden erlebt, der sehr entschlossen ist, sehr antriebsstark auch unterwegs ist. Und ich denke auch, da geht es auch nochmal um das Verhältnis Seehofer-Merkel, das sich ja über Jahre hinwegzieht. Da gibt es ja auch Verletzungen, die beide sich zugefügt haben. Manche reichen sehr weit zurück. Und auch das macht vielleicht aus, wie Seehofer agiert. Also, dass er sozusagen ein Showdown so auf den letzten Metern des gemeinsamen Zusammenarbeitens mit Angela Merkel nicht derjenige sein will, der hier unterliegt.
Würde die Kanzlerin ihn entlassen, wäre seine Karriere vorbei. Muss er dafür keine Angst haben?
Das glaube ich nicht. Er hat ja in den letzten Tagen schon mal gesagt, wenn sie ihn entlässt, muss sie die CSU entlassen. Das ist das Besondere. Wenn Seehofer nur ein normaler Minister in der Regierung wäre und ein anderer CSU-Chef, wäre es etwas anderes. Aber er ist der CSU-Chef. Er hat immer noch sehr große Unterstützung innerhalb der CSU. Das haben wir nicht nur heute gesehen, sondern das ist eigentlich seit dem entschiedenen Machtkampf auch so, dass die CSU sehr froh ist, beide starke Persönlichkeiten zu haben. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und Seehofer hat auf den Hinweis der Richtlinienkompetenz, die Kanzlerin gebracht hat bei ihrer Pressekonferenz, sich eigentlich lustig gemacht hier in München und hat gesagt, ja, bei mir hat sie noch nie mit dieser Richtlinienkompetenz gewedelt.
Heißt das also eigentlich, Merkel muss weg? Ist das das Ziel der CSU?
Ich würde schon sagen, die CSU nimmt das mehr als nur in Kauf. Also das, denke ich, ist inzwischen schon auch ein strategisches Ziel. Es gibt eine Analyse innerhalb der CSU und da geht man davon aus, dass Wähler, die zuletzt AfD gewählt haben, die man unbedingt zurückhaben möchte, dass mindestens ein Drittel dieser Wähler nur Protestwähler sind, aber eben auch solche, die solange die CSU nicht wählen, solange Angela Merkel Kanzlerin ist. Also das ist ein Kalkül, das man hier verfolgt. Ob die Rechnung aufgeht, ist etwas anderes. Aber Merkel muss weg, ja.
Wer soll denn Bundeskanzler sein?
Ich fand interessant, dass man über Wolfgang Schäuble seit einigen Tagen wieder spekuliert. Da gab es ja die Meldung letzte Woche, er würde vermitteln. Das wurde mal bestätigt, dann eigentlich wieder nicht. Und irgendwie weiß man nicht so genau, was das eigentlich jetzt sein soll, Schäubles Mission, wenn es die überhaupt gibt. Aber man könnte ja auch Folgendes sehen, dass Wolfgang Schäuble hier ein bisschen auslotet, ob mit ihm als Kanzler diese Regierung wieder Tritt fassen kann. In der CSU gibt es die Stimmen, Schäuble ist vorstellbar, obwohl Schäuble sicher nicht der Wunschkandidat ist. Manche erleben ihn oder haben in der Vergangenheit über ihn als eher Trickser geschimpft, aber das wäre denkbar. Und auch in der CDU war das wohl schon in den letzten Tagen ein Thema, dass man auf Wolfgang Schäuble sehr schnell kommen könnte. Also das wäre für mich schon eine Option. Das hängt natürlich alles an dem weiteren Szenario. Wenn Angela Merkel nach einem EU-Gipfel mit leeren Händen dastehen sollte, dann wäre sie gescheitert. Ihr Versuch, jetzt noch einmal eine europäische Lösung zu finden, würde nicht klappen. Und die Konsequenzen könnten vielleicht zwei sein. Entweder sie sagt, dann machen wir halt weiter und Horst Seehofer bekommt seinen Willen. Oder eben sie würde zurücktreten, weil sie auch gescheitert wäre. Das wäre vielleicht die Stunde für Wolfgang Schäuble. Beide wollen sicher, also Angela Merkel oder die CDU und die CSU, Neuwahlen vermeiden. Das haben wir heute auch noch einmal gehört.
Und der große Strittenzieher im Hintergrund ist in Wirklichkeit Ministerpräsident Söder?
Und Alexander Dobrindt, würde ich dazu sagen. Beide. Söder, weil er unbedingt die Landtagswahl nicht nur gewinnen will, sondern so gewinnen will, dass das Alleinstellungsmerkmal oder die Alleinstellungsposition der CSU gesichert bleibt, also am besten mit einer absoluten Mehrheit der Stimmen oder der Mandate. Söder verabschiedet gerade ein Aktionspaket nach dem anderen. Das letzte Zentrale war ein bayerischer Asylplan. Da geht es auch um Abschiebungen mit eigens gecharterten Flugzeugen. Und der andere ist Alexander Dobrindt, der heute auch sehr zornig hier aufgetreten ist, ganz anders oder wie die anderen CSU-Politiker, die doch eher versöhnlichen unterwegs waren. Dobrindt möchte Nachfolger von Horst Seehofer werden als Parteichef. Darauf deutet hin, wie Dobrindt auftritt in Berlin. Er ist derjenige, der Schärfe in die Diskussion hineinbringt. Er ist derjenige, der polarisiert. Und das dürfte auch ein Motiv sein, dass er auch in diesem harten Asylstreit so sozusagen einer der Treiber hinter neben Markus Söder ist.
Niklaus Neumeier vom Bayerischen Rundfunk, vielen Dank. Also es sind viele Interessen im Spiel und der Streit, der wird sehr hart geführt, wobei der Streit zwischen CSU und CDU eigentlich eine sehr lange Geschichte hat. Das hat es immer schon gegeben, das zeigt uns jetzt Christoph Schelt.
Einfach war es nie zwischen CDU und CSU. Die Bayern schon immer selbstbewusst, nicht nur in ihrer Heimat, sondern auch in Berlin. Das wusste schon Franz Josef Strauß, der legendäre Vorsitzende der CSU.
Der Einfluss der CSU ergibt sich von selber aus der Tatsache, dass sie Koalitionspartei ist, dass ich hier Vorsitzender bin, dass sie 51 Abgeordnete im Bundestag hat und 5 Bundesminister stellt.
Und so lässt sich erklären, warum die CSU und ihre Vorsitzenden besonders empfindlich reagieren, wenn sie das Gefühl haben, die Interpretation dieser Rolle könnte in Gefahr sein. Wenn sie das Gefühl haben, in der Bundespolitik nicht ernst genommen zu werden. So wie 1976, als am 19. November das Verhältnis der Schwesterparteien einen Knacks bekam. Die CSU glaubte, eigenständig könnte sie erfolgreicher sein und hatte die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU beendet. Deren Partei Chef Helmut Kohl war regelrecht geschockt.
Diese Entscheidung ist ohne Rücksprache und ohne Vorankündigung erfolgt. Damit ist nach 27 Jahren gemeinsamer, erfolgreicher Fraktionsarbeit von der CSU-Landesgruppe ein Schritt zur Trennung vollzogen worden.
Der Kräuter-Trennungsbeschluss ging in die Geschichte ein. Der Spuk währte nur kurz, aber selbst beim Verkünden der Nachricht, dass alles wieder sein solle wie zuvor, verpackte Franz Josef Strauß den Machtanspruch der CSU.
Die CSU stellt fest, dass sie das bleiben wird, was sie ist, eine selbstständige Partei, und dass sie nicht die Absicht hat, ein Landesverband Bayern der CDU zu werden.
Und damit sie bleiben kann, was sie ist, wird zur Not auch immer wieder mal gedroht. Mit dem Geist von Kreut. Mal offener, mal verdeckt. Beispiel Betreuungsgeld. 2012 war das.
Ich sage auch im Auftrag meiner ganzen Partei, die CSU würde ein Scheitern des Betreuungsgeldes nicht hinnehmen. Und die Stimmen der CSU sind in dieser Koalition notwendig.
Damals gab die Kanzlerin ihren Widerstand auf, um die kleine Schwester bei Laune zu halten.
Schauen Sie, ich war kein Fan, gebe das hier zu, wirklich kein Fan des Betreuungsgeldes. Ehrlich gesagt hat es mir Edmund Stoiber abgepresst. Ja, war so.
Noch ein Beispiel gefällig. Ab 2013 diskutierte die Union über die Infrastrukturabgabe, besser bekannt als Pkw-Maut.
Sie ist sinnvoll, sie ist fair und sie ist gerecht.
Alexander Dobrindts Baby ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Beispiele dafür, wie die CSU in Berlin Politik macht.
Wir haben uns aufgrund unserer Hartnäckigkeit mit der Pkw-Maut durchgesetzt, liebe Freunde. Und dabei bleibt's auch.
Mit dieser Hartnäckigkeit hat die CSU sogar die Kanzlerin kleingekriegt. Nicht nur einmal.
Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben.
Eigentlich wissen CDU und CSU sehr gut, dass sie nur gemeinsam erfolgreich sein können. Bei Festreden wird das auch gern betont, wie von Edmund Stoiber beim 60. Geburtstag seiner CSU.
Liebe Frau Merkel, CDU und CSU haben gemeinsam Geschichte geschrieben. Und die Parteien haben sich aber immer auch aneinander gerieben. Ich nenne nur, und Sie haben das auch genannt, Kreuz. 1976. Das ist längst überwunden und hat beiden Parteien deutlich gemacht, nur gemeinsam sind wir stark.
Doch gelegentlich gerät das in Vergessenheit und es wird sich wieder aneinander gerieben. So wie jetzt.
Tja, es gibt also immer wieder mal Zoff zwischen diesen beiden politischen Schwestern. Was kann man denen also raten? Vielleicht können uns ja ein paar Fabeln weiterhelfen. Das sind uralte Weisheiten, diese Konflikte rund um die Macht. Die gab es schließlich auch schon bei den alten Griechen. Deshalb heute ein paar kurze, kluge Zeilen des griechischen Dichters Aesop. Hier zuerst die Fabel der Löwe und der Stier.
Eine Anzahl Stiere machten ein Bündnis, beständig miteinander zu weiden und dem gemeinschaftlichen Feinde mit vereinten Kräften die Spitze zu bieten. So lange, als dieses Bündnis dauerte, konnte ihnen niemand etwas anhaben. Kaum aber waren sie untereinander uneinig geworden, als der Löwe seinen Vorteil wahrnahm und sie alle einen nach dem anderen zerriss.
Es ist also klug, wenn man ein Bündnis nicht ohne Not aufgibt. Fragt sich halt nur, wer in diesem Fall der Löwe ist. HR2 Kultur, der Tag. Wer muss gehen? Wer darf bleiben? Grenzkonflikt mit Horst. Warum lässt sich die Bundeskanzlerin das alles gefallen? Sie ist doch die Chefin. Einen anderen Minister, der ihr so auf der Nase rumtanzt, hätte sie vermutlich längst entlassen. Aber Innenminister Horst Seehofer beruft sich eben auf seine Ressortverantwortung. Er ist der Chef der Bundespolizei. Beides stimmt. Und nun, wie geht man damit um? Thorsten Schweinhardt.
Wer darf was? Diese Frage ist so alt wie die Politik selbst. Im Mittelalter bekamen sich darüber schon Kaiser und Papst in die Wolle und heute sind es die Bundeskanzlerin und ihr Innenminister Horst Seehofer. Der will Flüchtlinge schon an der Grenze abweisen lassen, wenn sie bereits in einem anderen EU-Land registriert sind. Neue Regeln für den Grenzschutz also. Darf er das? Auf den ersten Blick spricht nichts dagegen. Als Innenminister ist Seehofer für die Sicherung von Deutschlands Außengrenzen zuständig. Darin liegt sogar eine Kernkompetenz seines Ressorts. Das wird von keiner Seite angezweifelt. Das Problem ist nur, die Art von Grenzschutz, die Seehofer umsetzen will, ist so ziemlich das Gegenteil von Kanzlerin Merkels politischem Kurs. Dass sie mit so einer Kehrtwende nicht einverstanden wäre, hat sie unmissverständlich erklärt. Und damit hat die Kanzlerin indirekt schon von ihrem wichtigsten Argument und Machtinstrument Gebrauch gemacht, ihrer Richtlinienkompetenz. Im Grundgesetz steht in Artikel 65:
Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Bundesminister seinen Geschäftsbereich selbstständig und unter eigener Verantwortung.
Soll heißen, die Handlungsfreiheit der Ressorts hört dort auf, wo die politischen Vorgaben der Regierung anfangen. Und die bestimmt die Kanzlerin. In der Praxis bedeutet das eigentlich recht viel Spielraum für die einzelnen Ministerien. Wenn es doch mal Extrawünsche gibt, ist da noch Artikel 4 der Geschäftsordnung der Bundesregierung. Der sagt:
Hält ein Bundesminister die Erweiterung oder Änderung der Richtlinien der Politik für erforderlich, so hat er dem Bundeskanzler unter Angaben der Gründe hiervon Mitteilung zu machen und seine Entscheidung zu erbitten.
Hat Seehofer nach einer Entscheidung gefragt und hält er sich an die Spielregeln? Ja, sagt CSU-Fraktionsvize Georg Nüßlein. Denn es ginge hierbei gar nicht um die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin, sondern um eine Einzelfrage, die einzig und allein im Kompetenzbereich des Innenministers liege. Die Grundzüge der Regierungspolitik würden davon nicht in Frage gestellt. Das sieht die Schwesterpartei anders. Laut Matthias Mittelberg, dem innenpolitischen Sprecher der CDU-Fraktion im Bundestag, könnten durchaus auch solche Einzelfragen unter die Richtlinienkompetenz fallen. Besonders wenn sie derart offensichtlich im Konflikt mit dem Kurs der Kanzlerin stehen und eine Neuausrichtung der Asylpolitik bedeuten. Wenn das nicht in den Kernbereich der Regierung fällt. So stehen sich also zwei Prinzipien gegenüber. Die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin und die Ressortzuständigkeit von Ministern. Wie dieser Konflikt aufzulösen ist, dazu fehlt eine eindeutige Rechtsprechung. Verfassungsrechtler sagen, dass die Kanzlerin am längeren Hebel sitzt, denn sie trägt die Hauptverantwortung und das Hauptrisiko. Und das jetzt im doppelten Sinne, weil die Entscheidung der Kanzlerin, was die Forderungen Seehofers betrifft, nicht nur Folgen im Asylrecht hat, sondern auch Folgen für ihre Karriere haben kann.
Wessen Stuhl wackelt also gerade mehr, der des Innenministers oder gar der Bundeskanzlerin? Albrecht von Lucke ist Politikwissenschaftler bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Merkel hat also eine Zwei-Wochen-Frist akzeptiert. Da soll sie in Europa kämpfen. Diese Frist hat ihr eigener Minister gestellt. Wer ist gerade der Chef?
In der Tat stellen Sie die richtige Frage. Das ist Horst Seehofer. Und das muss man sich bewusst machen. Angela Merkel hat schon in der Frage ihrer Richtlinienkompetenz ein gehöriges Stück verloren. Sie hat sich gewissermaßen, sie hat es heute zwar verbrämt, indem sie sagte, sie selber hat den Vorschlag gemacht, diese zweiwöchige Zeit einzulegen. Das war der Versuch, die Deutungshoheit und den Gesichtsverlust zu minimieren, also die Deutungshoheit zu bewahren, den Gesichtsverlust zu minimieren. Sie hat aber natürlich, indem sie damit der CSU maximal entgegengekommen ist, also zwei Wochen lang aufs intensivste Merkel jetzt versucht, bilaterale Gespräche zu führen, enorm aktiv werden muss, damit es nicht beim nächsten Datum zum nächsten Showdown kommt. Damit hat sie ein gehöriges Stück ihrer Richtlinienkompetenz eigentlich faktisch schon aufgegeben. Denn natürlich geht es darum, und das ist der zentrale Unterschied, dass Horst Seehofer einen nationalen Weg einschlagen will und Merkel nach wie vor an den europäischen Wegen festhält. Das ist der entscheidende Punkt. Jetzt wird man sehen, ob es bis zum nächsten Showdown in 2 Wochen so weit gediehen ist, dass Merkel etwas vorweisen kann. Aber ich sehe den Konflikt noch in keinster Weise als abgewendet an.
Hätte sie ihn heute rauswerfen sollen?
Nein, das ist ja der entscheidende Punkt. Sie will ihn natürlich nicht rauswerfen. Und es ist ja ganz bemerkenswert, die CSU spielt mit dem Maximum. Sie setzt den maximalen Einsatz. Sie ist bereit, auch die eigene Regierung, aber auch das eigene Fortbestehen als Partnerpartei der CDU aufs Spiel zu setzen. Auch die heutige Äußerung von Horst Seehofer, der ja gesagt hat auf die Frage Angela Merkel, das wurde er gefragt, habe die Richtlinienkompetenz in Stellung gebracht. Daraufhin Horst Seehofer, bei mir hat sie damit noch nicht gewedelt. Das ist natürlich eine solch gelassene Äußerung, die deutlich macht, wenn es nicht die CSU dezidiert darauf anlegt, die Kanzlerin in der richtigen Kompetenz zu schlagen bzw. Sie dort anzugreifen, dann ist es zumindest ein ungemein fahrlässiger Vorgang. Denn die CSU weiß ja, dass daraufhin Merkel, das hat sie damit heute auch deutlich gemacht, eigentlich Horst Seehofer entlassen müsste. Das hat sie heute vermieden, indem sie selber sagte, ich bin diejenige, die es noch bestimmt hat. Ich habe mir selbst ausbedungen, die nächsten 2 Wochen tätig zu werden. Aber wenn Seehofer in 2 Wochen eigenmächtig entscheidet, dann muss sie, um den Gesichtsverlust nicht maximal werden zu lassen, eigentlich ihn entlassen, und damit hat natürlich die CSU faktisch die Gemeinschaft mit der CDU aufgekündigt.
Spielen wir es mal durch. Also würde sie ihn entlassen, ohne die CSU würden ihr im Bundestag nur 3 Stimmen fehlen. Glauben Sie, sie hat das schon mal durchgerechnet, spielt mit dem Gedanken?
Das hat sie mit Sicherheit durchgerechnet. Sie rechnet ja viel. Sie rechnet vor allem meistens vom Ende und denkt das politische Spiel vom Ende. Nur man muss sich bewusst machen, erst einmal dabei zu bleiben, was das bedeutet. Der Schock für beide übrigens auch. Teile der CSU werden nach diesem Freitag und Donnerstag genauso geschockt gewesen sein. Die Aufkündigung der Partnerschaft zwischen CDU und CSU wird nicht dadurch bereinigt, dass die Kanzlerin plötzlich die Grünen fragt, ob sie mit ihr eine Regierung bilden können. Der Riss ist viel fundamentaler. Sie haben ja die schöne Stelle von Helmut Kohl eingeblendet. Und das muss man dazu sagen, Kreuth war damit verglichen harmlos. Damals war zwar die Drohung im Raum, aber die CDU hat es sehr schnell kontern können, indem Helmut Kohl einfach sagte, wir werden am nächsten Tag, so der Trennungsbeschluss kommt, ein Büro in München aufmachen. Dann wird die CDU nach Bayern ausgedehnt. Das hat die CSU damals so geängstigt, dass das Thema ganz schnell vom Tisch war. Heute scheint die Lage ganz anders zu sein. Die CSU scheint wild entschlossen, auch das in Kauf zu nehmen. Und deswegen ist die Frage, dass Merkel dann anschließend in eine nächste Regierung ginge, nicht sonderlich akut, denn da muss man sich bewusst machen, was das bedeuten würde. Die FDP würde gar nicht mitmachen, denn die FDP sieht sich ja momentan im CSU-Lager ganz eindeutig rechts der Kanzlerin. Merkel könnte sich nur die Grünen organisieren, das würde aber faktisch bedeuten, dass die CDU letztlich das Lager wechseln würde, dass sie von da an im Lager mit SPD und Grünen stünde. Das wäre so ein fundamentaler Riss, dass auch das kaum möglich wäre. Es wurde ja auch gesagt, man kann sich eher vorstellen, dass dann vielleicht eine andere Figur ins Spiel kommt, vielleicht Wolfgang Schäuble, der als einziger in der Lage wäre, und das ist der entscheidende Punkt, diesen vielleicht finalen Wunsch der CSU, Merkel wirklich wegzuhaben und damit die AfD-Forderung zu erfüllen, dass Wolfgang Schäuble derjenige sein könnte, der für einen Neuanfang stünde. Denn andernfalls wären ja beide Parteien, und das ist das Irrsinnige, wären beide Parteien voraussichtlich massiv geschädigt.
Die Bundeskanzlerin hat bei sehr vielen zentralen Politikfeldern über Nacht ihre Haltung geändert, bei der Atomkraft, bei der Wehrpflicht. Das ging ruckzuck, nur hier bei diesem einen Punkt nicht. Warum? Wie erklären Sie sich das?
Die Erklärung ist ganz einfach, weil das der Akt war, der ihre ganze politische Laufbahn überdauern wird, erklären wird. Es geht letztlich um die Entscheidung, das ist das Dramatische, fast schon nicht tragische, aber wirklich in einer Weise, man muss ins Theatralische gehen. Es ist eine dramatische Situation. Sie hat sich gewissermaßen mit der Entscheidung des Jahres 2015 einmal festgelegt. Das hatte Konsequenzen nicht nur für unser Land, es hatte Konsequenzen in der Tat für ganz Europa. Und wenn sie jetzt hier diese Position revidieren würde, dann wäre das natürlich das finale Eingeständnis der eigenen Fehlerhaftigkeit. Das ist es ja gerade, was die CSU auch will. Und deswegen stehen sich hier diese beiden Positionen so diametral entgegen, und man kann es eigentlich nur so lesen, indem sie heute sagte, Das betrifft dann meine Richtlinienkompetenz. Wenn Horst Seehofer in dem Falle dann agiert, man wird ja allerdings davor übrigens noch ein Gespräch haben. Die Gesprächstermine sind ja ausbedungen. Am 28., 29. findet der Gipfel statt. Am 30. und 1. werden die beiden Parteien zusammenkommen, um zu sprechen. 30. Juni, 1. Juli. Dann wird das Gespräch stattfinden. Und sollte Horst Seehofer dann entscheiden, hat Merkel eigentlich implizit und eigenmächtig entscheiden, hat sie eigentlich gesagt, dann muss ich ihn entlassen. Und damit endet die Geschichte, weil es das ist die Geschichte, die quasi ihre ganze Kanzlerschaft bestimmt, die Entscheidung des Jahres 2015. Und es wäre das fundamentale Eingestehen des eigenen Scheiterns. Deswegen glaube ich, dass sie in diesem Punkt wirklich auch ob ihres eigenen Erbes halt bleiben wird und muss. Das ist die gleiche Geschichte, die wir erlebt haben im Falle von Helmut Schmidt. Wir denken an den NATO-Doppelbeschluss, wir denken auch an Gerhard Schröder. Einmal festgelegt, NATO-Doppelbeschluss oder Agenda 2010. Und dann muss man diese Haltung auch durchhalten. Andernfalls ist natürlich der Autoritätsverlust eigentlich maximal und die ganze Glaubwürdigkeit geschwunden.
Die CSU fühlt sich im Recht, weil sie das Volk hinter sich glaubt. Der ARD-Deutschland-Trend hat das jetzt auch nochmal bestätigt. Die überwiegende Mehrheit der Deutschen unterstützt den Seehofer-Kurs. Da kann sie nicht drauf eingehen?
Ja, das ist die ganz große Frage. Denn eigentlich, und das treibt sie ja so in die Enge, ist die Rechnung der CSU die, dass sie gewissermaßen wirklich als Vox Populi, interessanterweise war der Strauß'sche Vorsitzung früher Vox Populi, Vox Arschloch. Strauß hielt vom Vox Populi, obwohl er ja durchaus Populist sein konnte, nicht allzu viel. Aber das ist das mächtigste Druckmittel, was natürlich die CSU ins Felde führt. Die Isolation in einem Maße auch von Merkel. Und die spannende Frage wird sein, gelingt es ihr in diesen nächsten zwei Wochen doch noch so viel herauszuholen mit allen Mitteln, woran ja ausgesprochene Zweifel bestehen, weil es ihr über lange Zeit nicht gelungen ist, gelingt ihr noch so viel, dass jetzt wieder die Last zu Ungunsten der CSU geht. Heute hat die CSU ein Stück weit gewonnen. Die CSU stand in der Kritik, weil sie so ultimativ die CDU und die Kanzlerin an die Wand gespielt hatte, dass keiner verstanden hätte, wenn sie heute bereits definitiv Fakten geschafft hätte. Nun hat die CSU Merkel noch mal zwei Wochen gegeben. Nun ist der Ball wieder bei der Kanzlerin und sie muss Enormes herausholen, um die CSU zu befriedigen. Ich habe allerdings größte Zweifel, ob ihr das gelingen kann, weil, wie sie es sagen, die CSU ungemein mit dieser Idee, man steht für das Volk und man ist Stimme des Volkes und man muss dann notfalls auch diese Kanzlerin, die den Draht zum Volke nicht mehr hat, um die Ecke bringen.
Was also passiert dann in zwei Wochen?
Ja, das ist das, worauf wir heute nur gebannt schauen können. Wir müssen die nächsten zwei Wochen verfolgen. Wir werden erleben, ob sich die Spannung, die ja enorm war. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals die Spannung auch nicht übrigens nur zwischen zwei Parteien als solchen, sondern gerade auch zwischen CDU und CSU. Es ist ja unvorstellbar gewesen, dass zwei Schwesterparteien sich in einer solchen Feindschaft, Verständnislosigkeit gegenüberstehen würden. Jetzt werden wir beobachten müssen über zwei Wochen, ob sich hier neue Gesprächskanäle auftun, ob sich so etwas wie eine Lockerung auftut. Man kann bloß ob der heutigen Äußerung, auch gerade was die Frage der richtigen Kompetenz anbelangt, zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel, den heutigen Äußerungen, kann man eigentlich sich kaum vorstellen, dass letztlich, wenn nicht Merkel ganz dolles und gewaltige Ergebnisse zeitigt, dass dann noch einmal die CSU zurückziehen kann. Und dann scheint mir Merkel nach den Äußerungen ihres heutigen Tages auch festgelegt zu sein, dann wird sie alles zum Ende bringen. Und das Ironische scheint mir zu sein, Merkel spielt natürlich mit letztem Einsatz. Horst Seehofer ist eigentlich ein Stück weit auch am Ende seiner Karriere. Muss man dazu sagen. Angela Merkel spielt bzw. verteidigt ihr ganzes politisches Erbe. Es geht um alles oder nichts. Das Ende der Koalition wäre das absolute Scheitern der Kanzlerschaft Merkel. Auf der anderen Seite spielt die CSU mit maximalem Risiko, denn für den Fall, dass die Regierung scheitert, ist doch keineswegs gesagt, dass nach einem kurzen Moment des Luftholens und vielleicht der Befreiung Merkel ist weg bei einem Teil der Bevölkerung, dass nicht am nächsten Tag bereits die Probleme weitergehen und dass mit der Ausweitung der CDU nach Bayern die CSU sofort enorme Prozente verliert. Also auch die CSU spielt mit gewaltigem Risiko und momentan hat man noch immer nicht den Eindruck, dass dort irgendwie ein Ausweg in Sicht ist. Nein, im Endeffekt, so sieht es momentan aus, spricht noch immer vieles dafür, dass sowohl Horst Seehofer und Angela Merkel in zwei Wochen fallen.
Das heißt, sowohl Merkel als auch Seehofer würden dann zu gehen haben.
Unbedingt. Das wäre gewissermaßen wie im Dominoeffekt. Erst fällt Seehofer, dann fällt auch Merkel, beziehungsweise die Aufkündigung der Koalition wäre die Konsequenz. Und das wäre natürlich eine völlige Veränderung unserer Parteienlandschaft. Das wäre das Ende der letzten, man muss es ja so sagen, die SPD, wenn wir ehrlich sind, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Volkspartei mehr. Sie hat nicht mehr den Zuspruch in der Bevölkerung. Ihre 20% im Bundestag entsprechen ja schon nicht mal den Umfragewerten. Eigentlich sind CDU und CSU die letzte verbliebene Volksparteigemeinschaft, wenn man es so nennen darf. Und die Erosion dieser Parteien hätte eine fundamentale Erosion unseres gesamten Parteiensystems zur Folge. Das wäre eine gewaltige Irritation, auch in Europa, weil natürlich diese Figur, die über 12 oder 13 Jahre doch immerhin die einzige Konstante war, nämlich Angela Merkel und damit ein doch stabiles deutsches Parteiensystem, das wäre von einem Tag auf den anderen am Ende. Und damit stünden wir hier vor Problemen, die bei der Leichtfertigkeit, mit der die CSU diesen Einsatz bringt, und das ja, wie wir alle wissen, nur letztlich mit dem Blick auf die absolute Mehrheit in Bayern, die sie meines Erachtens aber umso mehr verfehlen werden, das erscheint alles immer noch fast schon aberwitzig, und man kann gespannt sein und vielleicht doch noch in den nächsten 2 Wochen Besinnung eintritt.
Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik, herzlichen Dank. Tja, also was wird aus Merkel und Seehofer, wenn die Koalition zerbrechen sollte? Vielleicht sollten beide heute mal einen mahnenden Blick in die Welt der Fabeln des Aesop werfen.
Ein ehrlicher Mann war so unglücklich, eine zanksüchtige Brut Kinder zu haben. Er forderte ein Bündel Ruten und hieß eines nach den anderen versuchen, ob es mit aller seiner Stärke das Bündel entzwei brechen könne. Sie versuchten es umsonst. Gut, sprach er, bindet es nunmehr auf und nehmt jede Rute insbesondere und seht, ob es sich so tun lässt. Sie gehorchten und brachen mit leichter Mühe alle Ruten, eine nach der anderen entzwei. Seht, sagte er, euer wahres Sinnbild. Haltet alle zusammen, so seid ihr sicher. Trennet euch, so seid ihr verloren.
Also, wer sich einig ist, der ist stärker. Doch ob diese Botschaft heute in Berlin und München noch gehört wird? Wer muss gehen? Wer muss bleiben? Grenzkonflikt mit Horst. Heute musste also noch keiner gehen, denn erst in 2 Wochen will der Innenminister mit den Zurückweisungen von Flüchtlingen an der Grenze beginnen. So kann die Bundeskanzlerin also beim nächsten EU-Gipfel versuchen, eine europäische Lösung zu erreichen. Nur ist das eine Lösung? Nur das ist eine Lösung, betont sie immer wieder. Aber warum sollte ihr in 2 Wochen genau das gelingen, was seit 3 Jahren immer wieder scheitert? Die Ausgangslage in Brüssel ist heute noch genauso vertrackt wie eh und je. Andreas Meyer-Feist.
Letzter Ausweg im Asylstreit mit der CSU, Europa. Angela Merkel hofft auch auf die EU, um die Koalition zu retten und ihre Regierung wieder stabiler zu machen.
Und deshalb glauben wir, dass wir sehr schnell hier auch Fortschritte erzielen sollten.
Denn die Geduld der CSU, aber auch ihrer eigenen Parteifreunde ist begrenzt. Merkels Plan, ein Konzept beim Gipfeltreffen der EU-Regierungschefs, Rückenwind aus Brüssel für Berlin. Aber schon jetzt laufen die diplomatischen Kanäle heiß. Merkel möchte den Streit durch einen Kompromiss entschärfen und mit den EU-Staaten verhandeln, aus denen Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Verträge sollen dafür sorgen, dass Flüchtlinge juristisch einwandfrei an der deutschen Grenze abgewiesen werden können und dass sie auf der anderen Seite auch wieder aufgenommen werden. Das heißt, ohne langwierige Prüfung auf deutschem Boden und einer komplizierten Verfahrensdauer mit Widerspruchsrechten in Deutschland. Die Gefahr, dass sich an den Grenzen Lager bilden, vergleichbar mit dem inzwischen längst aufgelösten Dschungel im französischen Calais, soll vermieden werden. Merkel erwartet sich aber auch viel von Frankreich. Mit Emmanuel Macron will sie in dieser Woche einen gemeinsamen Plan zur EU-Reform präsentieren. Dazu gehört auch das Asylrecht. Merkel unterstützt Macrons Ideen. Ich wünsche mir eine echte europäische Asylbehörde mit einheitlichen Verfahren an den europäischen Außengrenzen, um illegale Migration zu verhindern, vor allem derjenigen, die in einem anderen EU-Land schon zurückgewiesen wurden. Das Ziel, ein gemeinsames Asylsystem und vergleichbare Maßstäbe bei der Entscheidung, wer Asyl bekommt. Deutschland und Frankreich wollen sich dafür gemeinsam stark machen. Merkel hofft sich dadurch auch eine innenpolitische Entlastung. Dabei geht es nicht nur um die Frage, wer unter welchen Umständen an der Grenze abgewiesen werden darf. Für den CSU-Europapolitiker Manfred Weber geht es um ein integrales Konzept.
Partnerschaft mit den Herkunftsstaaten, damit wir möglichst Fluchtursachen unterbinden. Da ist jedes Geld, das wir vor Ort investieren, besser.
Mit Nachbar-, Transit- und Herkunftsstaaten soll mehr zusammengearbeitet werden. Asyldatenbanken sollen besser vernetzt werden. Frontex soll in Zukunft eine echte Grenzpolizei sein mit bis zu 10.000 zusätzlichen Beamten. Die EU-Kommission hat den finanziellen Rahmen schon gesteckt. Alle Aufgaben sollen in einer neuen EU-Flüchtlingsbehörde gebündelt werden, die an den Außengrenzen alle Verfahren leitet. Problem für die Kanzlerin, Die betroffenen EU-Länder an den Außengrenzen müssen mitmachen.
Weil wir hier auch eine gemeinsame Entscheidung brauchen. Das heißt also, dazu kann ich nicht mehr sagen als das, was ich bisher schon getan habe.
Italien, aber auch Griechenland wollen Gegenleistungen. Die sind aber schon bisher praktisch gescheitert, wenn es um eine verpflichtende Umverteilung der Flüchtlinge geht. Vor allem die mittel- und osteuropäischen EU-Staaten wollen sich auf nichts verpflichten lassen. EU-Migrationskommissar Avramopoulos ist deshalb auch eher skeptisch, möchte aber auch niemanden an den Pranger stellen.
I am not here to name or shame countries.
Eine EU-Lösung schon beim nächsten Gipfel Ende Juni, die auch Merkel hilft, eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher sind aber bilaterale Absprachen, wenn es um Flüchtlinge geht. Die ganz große europäische Lösung dauert länger.
Und die große Frage ist natürlich, wie könnte die überhaupt aussehen, wo doch Europa so zerstritten ist? In dem ganzen Machtgezerre wollen wir nicht vergessen, worum es eigentlich gerade geht. Dominik Bartsch leitet die deutsche Sektion des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen UNHCR. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Auch Sie warnen immer vor nationalen Alleingängen, wie es der Innenminister gerade plant. Wie müsste denn aus Ihrer Sicht kurz umrissen eine europäische Lösung aussehen?
Ja, da geht es natürlich in erster Linie um ein klares Abkommen, um Flüchtlinge, die durch das Verfahren gelaufen sind, die anerkannt sind, dann auch tatsächlich solidarisch aufgeteilt werden über die Länder. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt und das ist in der Tat die Diskussion, die noch weiterhin in Brüssel geführt wird.
Solche Abkommen gab es ja schon, solche Absprachen zumindest, aber es hat sich niemand dran gehalten.
Das ist richtig. Deswegen auch nochmal die Bedeutung hier mit politischem Nachdruck vorzugehen, um dieses Projekt aufrechtzuerhalten.
Glauben Sie, dass man das in 2 Wochen erreichen kann?
Das wird schwierig, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es hier zumindest zu einem Grundsatzabkommen kommt, um die großen Linien festzuzonen und dementsprechend dann die Detailfragen, gerade auch was die rechtliche Angleichung angeht, weiter auszuhandeln.
Die CSU argumentiert, wir brechen nicht das Recht, sondern wir kehren endlich dahin zurück. Denn in den Dublin-Regeln wurde ja festgelegt, dass man im Ankunftsland den Asylantrag stellen muss. Und so soll es auch wieder sein.
Da möchte ich ganz kurz vorwegschießen, dass diese Sondersituation Asylbewerber, die an der österreichisch-deutschen Grenze aufgegriffen werden, dort festgestellt werden und tatsächlich auch in einem anderen EU-Land vorher registriert waren, verschwindend kleines. Also diese besondere Konstellation ist wirklich nicht die Großbaustelle, die wir momentan ins Auge sehen.
Ach so, das heißt, Sie glauben, da wird ein ganz kleiner Aspekt als große Lösung verkauft?
Das ist ein kleiner Aspekt. Ich sage das nur deshalb, weil natürlich es sich einfach darstellen lässt, dass wir hier Asylbewerber zurückweisen. In Wirklichkeit ist das leider doch ein klein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, es ist momentan betrifft es nur eine sehr kleine Gruppe von Asylbewerbern.
Was wäre aus Ihrer Sicht das Problem, wenn der Innenminister Seehofer seine Pläne umsetzen würde, also diese Leute an der Grenze zurückweisen könnte?
Ja, das größte Problem ist, dass das nicht konform ist mit Europarecht. Das heißt, es geht dann tatsächlich um die Frage, welches Rechtsgut hier das höhere ist. Momentan gibt es diese Regelung, es gibt die Dublin-Regelung, die ist in Kraft.
Ja, und Sie sagen ja gerade, wir wollen die Dublin-Regel wieder in Kraft setzen. Da drin steht, wer sich in Italien registrieren lassen hat, der soll bitte in Italien bleiben.
Das ist nochmal der Sonderfall. Wer in Italien war, da geht es natürlich genau um diese Zuständigkeitsprüfung. In der Regel ist es dann in der Tat so, dass das das erste Land ist, in dem der Antrag gestellt wurde. Aber da gibt es, wie gesagt, auch ein paar Sonderkonstellationen. Stellen Sie sich vor, dass der Asylbewerber eine Mutter hat in einem anderen Land, in Portugal. Dann wäre dementsprechend das natürlich das Land, in das er zurückgebracht werden sollte. Und genau deswegen gibt es ja diese Zuständigkeitsprüfung, um sicherzustellen, dass diese Tatbestände mit eingebaut werden.
Heute hat Minister Seehofer erstmal angekündigt, er will jetzt erstmal nur Menschen zurückweisen, für die bereits ein Aufenthaltsverbot für Deutschland existiert. Das klingt ja nachvollziehbar, oder?
Das ist im Prinzip auch, wie Sie sagen, das ist völlig nachvollziehbar. Auch hier mag es Sonderkonstellationen geben. Ich möchte nur ganz kurz einen Fall skizzieren. Stellen Sie sich vor, das ist in der Tat ein abgelehnter Asylbewerber, der jetzt ein paar Jahre wieder in seinem Land war. Und nun stellt sich eine neue Konstellation dar. Es gab politische Unruhen. Und da ist tatsächlich jetzt Grund, nochmal zu prüfen, hat sich die Lage so weit geändert, dass tatsächlich in diesem Fall einem Asylbegehren stattgegeben werden sollte. Das bedürfte dann nochmal einer Sonderprüfung, die auch über das BAMF durchgeführt werden müsste. Aber im Prinzip ist klar, wenn ein solcher Stopp ausgestellt wurde, ein Aufenthaltsverbot, dann ist das in der Tat ein wichtiger Grund, bei der Grenze diese Prüfung durchzuführen.
Wir haben gerade gehört, Frankreichs Präsident Macron fordert eine neue EU-Flüchtlingsbehörde. Wäre das eine gute Idee?
Im Prinzip unbedingt, weil wir davon ausgehen, dass eine solche zentrale Institution auch die Verfahren effizienter gestalten würde. Die Schwierigkeit wird ein bisschen darin liegen, wie dann die nationalen Rechtssysteme angeglichen werden und wie zum Beispiel die Frage geregelt wird, welche Gerichtsbarkeit dann zuständig ist.
Aber leichter würde das Einreisen dann bei diesen Plänen natürlich nicht werden, im Gegenteil.
Das ist wohl richtig. Und hier möchte ich nochmal betonen, dass ja eigentlich auch von allen Beteiligten klar ist, dass wir eine bessere Kontrolle wollen. Es geht ja jetzt hier nicht um grundsätzliche Positionen, ob Zugang erweitert oder verkleinert werden soll, sondern es geht darum, diese Bewegung auf eine kontrollierte Weise zu begegnen.
Das heißt, mehr Kontrollen dann an den EU-Außengrenzen, oder wie stellen Sie sich das vor?
Darauf würde es hinauslaufen, ja.
Sehen Sie eine Lösung, die schneller geht als 10 Jahre noch diskutieren?
Also 10 Jahre, das ist schon ein sehr langer Zeitraum.
Na, sagen wir 5.
Ich gehe davon aus, dass wirklich auch der Handlungsdruck jetzt so groß ist, dass das in kürzerer Zeit stattfinden wird.
Das war Dominik Bartsch, Leiter der deutschen Sektion des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen UNHCR. Herzlichen Dank. Vielleicht finden wir ja die Lösung für diesen Konflikt auch in der Welt der Farben. Wie wär's damit? Die Mücke und der Löwe.
Als ein Löwe in dem Walde herumtobte, floh eine kühne Mücke auf ihn los und forderte ihn zum Zweikampfe heraus. Die Aufforderung ward angenommen und die Mücke machte sich in die Nasenlöcher des Löwen, wo sie ihn so zerstach, dass er sich mit seinen eigenen Klauen zerfleischte und endlich aus Ungeduld davonlief. Die Mücke war auf diesen Sieg nicht wenig stolz und floh triumphierend davon. Plötzlich aber blieb sie in einem Spinngewebe hängen und ward einer armseligen Spinne zum Raube. Dieses Unglück nun ging ihr ungemein nahe, dass sie unter einem solchen Ungeziefer erliegen sollte, nachdem sie in dem Streite mit einem Löwen die Oberhand behalten hatte.
HR2 Kultur der Tag. Der Streit zwischen Merkel und Seehofer, er wurde also heute nicht gelöst, nur vertagt. Vielleicht kommt der große Knall in 2 Wochen. Und trotzdem wird auch morgen wieder die Sonne aufgehen, selbst über der 800 Kilometer langen Grenze zwischen Bayern und Österreich. Ja, und trotzdem, so heißt auch das aktuelle Programm des bayerischen Kabarettisten Christian Springer. Damit ist also gemeint, wir sollten uns nicht den ganzen Irrsinn aufgeben. Er ist ein kabarettistischer Mutmacher, heißt Guten Abend, Herr Springer.
Ja, ich grüße Sie aus dem sonnigen München.
Selbst die Sonne scheint bei Ihnen. Wir brauchen jetzt einen Mutmacher. War das heute etwa ein Tag, der auch Ihnen wieder Mut gemacht hat?
Ach ja, ich war ja nie erschrocken. Also ich muss jetzt wirklich alle Leute außerhalb Bayerns beruhigen. Da passiert nichts. Ruhig Blut, Seehofer spielt bloß. Schauen Sie, wir haben der Bundesrepublik 16 Jahre Edmund Stoiber als Ministerpräsident zugemutet. Gefühlte 1000 Jahre Franz Josef Strauß. Das, was wir jetzt haben, das ist wirklich ein Playmobil-Kindersandkastenstreit.
Was war das Gute an diesem Tag für Sie?
Naja, schauen Sie, der Seehofer hat der Merkel jetzt noch eine Frist gegeben und die ganze Bundesrepublik sagt, um Gottes Willen, nur noch 14 Tage, das ist ja überhaupt nichts. 14 Tage aus bayerischer Sicht ist eine unendlich lange Zeit. Schauen Sie, das bayerische Oktoberfest in München, das dauert 2 Wochen, 14 Tage. Dort werden Ehen geschieden, dort werden Ehen und Kinder werden da gemacht. Da passiert da, die ganze Welt kommt zu Besuch und fährt wieder. Also die gefühlten 14 Tage von München sind wirklich eine unendlich lange Zeit, aus bayerischer Sicht, die der Seehofer der Merkel jetzt gibt.
Sie haben mal einen öffentlichen Brief an Seehofer geschrieben und haben ihm den Titel gegeben, Landesvater, cool down. Was war denn Ihre Botschaft?
Na, da ging es um eine kabarettistisch, aber doch inhaltlich sehr exakte Antwort eines Münchner Kabarettisten auf die Asylpolitik Bayerns. Da ging es vor allen Dingen um das Jahr 2015. Und letztendlich stand damals als Hintergrund, genauso wie heute bei dem Streit, die CSU hat von dem Thema Asyl keine Ahnung. Denn um von etwas Ahnung zu kriegen, da muss man ja mit den Betroffenen irgendwie in Kontakt treten. Und die CSU hatte ja, also ich kenne keinen CSUler, der mit einem Flüchtling jemals Kontakt hatte. Ganz so stimmt es nicht. Die CSU hatte schon mit einem Asylsuchenden Kontakt, aber das war in Österreich und das war nicht heute, sondern im Jahr 1683. Der ist geflohen vor den Türken, die vor Wien standen.
Wissen Sie, ob der Landesvater diesen offenen Brief zur Kenntnis genommen hat?
Er hat ihn zur Kenntnis genommen. Ich habe auch ein paar Zeilen aus seinem Umfeld als Antwort erhalten. Und in England würde man sagen, man war not amused.
Was war Ihre Botschaft damals?
Ja, die Botschaft war tatsächlich die Überschrift des Briefes. Und das würde ich ihm jetzt auch sagen. Landesvater, cool down. Aber das schafft er halt nicht. Man muss sich in Seehofer hineinversetzen. Er ist unter Schimpf und Schande vom Bayerischen Hof gejagt worden. Markus Söder regiert jetzt in Bayern und das ist wahrlich kein Seehofer-Freund. Und jetzt muss halt der Seehofer den Halbstarken markieren. Und in Bayern sind halt Halbstarke auch manchmal in der Pubertät mit 68 Jahren. Und der Söder, der... Naja, der springt ihm auch nicht so sehr an die Seite. Und Seehofers Politgeschichte ist keine Erfolgsgeschichte. Schauen Sie mal, Seehofer war erst im 4. Kabinett von Kohl Minister. Im 4. Kabinett von Merkel ist er jetzt wieder Minister. Und als er Bundespräsident war für ein paar Wochen, dann ist er auch nicht gewählt worden, sondern war ein Ersatz für den Skandal wohl vorher. Also Seehofer stolpert und poltert sich halt so durch. Cool down, Republik.
Das heißt, Sie sehen in ihm ein bisschen die tragische Figur?
Er ist auf jeden Fall eine tragische Figur. Deutschland hat die Große Koalition abgewählt und ist aber da, die Große Koalition. Und jetzt kümmert sich halt der Seehofer darum, dass sie zusammenbricht. So gesehen sagen viele in Bayern, er ist die lebende Abwrackprämie der Großen Koalition.
Wie viel Stoff für die Bühne finden Sie in diesem Konflikt? Sie könnten dankbar sein, oder, als Kabarettist?
Ah, da gibt es natürlich auch noch den Andi Scheuer und andere. Also in Bayern hat man also wirklich keine Angst, den Beruf zu verlieren als Kabarettist, weil man wirklich genügend Stoff hat. Auf der anderen Seite, wenn ich höre, dass man sagt, die Streitkultur in Bayern oder der Bayern ist so schlimm, das stimmt doch gar nicht. Die Streitkultur hat sich enorm gebessert. Das, was die Angela Merkel jetzt macht, nämlich nicht auf die bayerischen Hoheiten zu hören, also das war bis vor 200 Jahren Hexerei und Ketzerei und das hätte man nicht mehr in Berlin diskutiert, sondern man hätte in Rosenheim einen Scheiterhaufen aufgestellt. Insofern sind die Bayern wirklich lieb geworden.
Okay, aber Sie halten das, was wir gerade erleben haben, für eine gute Streitkultur?
Nein, aber was anderes sind wir in Bayern nicht gewöhnt.
Glauben Sie im Ernst, dass die CSU mit diesen ganzen Maßnahmen die AfD im kommenden Wahlkampf in Schach halten kann?
Sie sagen, wie es ist, das ganze Kasperle-Theater dient ja nur dem bayerischen Wahlkampf. Und da ist es echt bitter, dass man das auf Rücken der deutschen Regierung austrägt. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass das erst wieder Öl ins Feuer ist. Und die AfD muss sich nur zurücklehnen. Die Leute, die das Original haben wollen, die wählen auch das Original. Das ist die AfD. Und die Zeiten der absoluten Mehrheit der CSU, die sind hiermit rum. Für immer.
Aber man hört ja doch, dass angeblich ganz Bayern hinter diesen Plänen von Seehofer steht und alle seien dafür. Stimmt das alles nicht?
Ach, wissen Sie, wofür man heute in Bayern ist, dagegen ist man doch morgen wieder. Schauen Sie, wir haben alle das G8 in Bayern gehabt und dann ist wieder abgeschafft worden. Wir haben in München die dritte Startbahn geplant und jetzt ist es doch wieder nicht. Der Söder wollte die bayerische Verfassung ändern, jetzt doch wieder nicht. Dann wollte man einen Lift im Allgäu in einem Naturschutzgebiet, jetzt doch wieder nicht. Also wenn der Seehofer sagt, er kann mit dieser Frau Merkel nicht mehr zusammenarbeiten, wer weiß, was er morgen sagt. Vielleicht, ich liebe diese Frau. Das Hin und Her sind wir in Bayern längst gewöhnt.
Also angenommen, in zwei Wochen würde wirklich die Grenze schärfer kontrolliert und man würde Leute zurückweisen. Wie werden das die vielen Grenzpendler finden, die da jeden Tag einen Stau haben am Grenzübergang nach Österreich?
Ich glaube ja wirklich daran, dass in 2 Wochen die Grenzen stärker kontrolliert werden. Aber jetzt denken alle an Österreich oder so. Ich denke dabei als Bayer an die hessische Grenze.
Aha.
Das kann sein, dass es kommt.
Werden die Bayern das noch gut finden, wenn tatsächlich Grenzkontrollen kommen?
Also die Bayern, die ich kenne, wir sind jetzt schon genervt, weil man an der Grenze einfach merkt, es werden nicht die Schlepper rausgezogen, sondern man steht einfach 1 Stunde lang in einem Grenzstau, der völlig überflüssig ist. Also so bekommt man eine sogenannte Asylproblematik nicht in den Griff.
Ich meine, auf den Autos steht auch nicht drauf, Vorsicht Schlepper. Also es gibt heute an drei Grenzübergängen Kontrollen, es sind aber über 90. Also man hätte ja noch viel zu tun in Bayern.
Naja, man hat ja noch viel mehr ganz, ganz kleine Übergänge. Also wenn man wirklich illegal oder unkontrolliert die Grenze überschreiten will, dann kann man das sehr wohl tun. Ich glaube, der Seehofer muss auf etwas aufpassen. Nämlich die Merkel wird sagen, Hunde, die bellen, die beißen nicht. Und wenn das so weitergeht, dann wird sie irgendwann mal ein Schild vors Kanzleramt hängen, wie beim Metzger. Wir müssen draußen bleiben.
Sie als erfahrener Bayer, welchen Rat würden Sie der Bundeskanzlerin heute geben?
Ich würde ihr sagen, liebe Frau Merkel, kauf einen Kasten bayerisches Bier, stell es in die Mitte, mach es auf, setz dich hin, genieß dieses bayerische Bier und sag, Landesvater, cool down.
Der bayerische Kabarettist Christian Springer, vielen Dank. Zwei Wochen noch hat die Bundeskanzlerin also, um die vielgepriesene europäische Lösung zu finden. Dann wird die ganze Diskussion wieder losgehen und viel schärfer vielleicht als heute. Wir behalten das im Auge. Mein Name ist Uwe Bernd. Guten Abend.